Stell dir vor, du versuchst, das gesamte Universum in eine einzige mikroskopisch kleine ZIP-Datei zu komprimieren.
Oh wow, okay, das ist mein Bild?
Ja, oder? Also jeden lodernden Stern, jedes dunkle schwarze Loch, jede unendliche Galaxie. Du drückst auf Komprimieren, der Balken lädt und was am Ende herauskommt, ist eine Datei, die so winzig ist, dass sie, naja, auf so eine alte Diskette aus den 90ern passen würde.
Eine Diskette, ja. Daran erinnere ich mich auch noch dunkel.
Genau, und genau dieses Gefühl der absoluten Überforderung haben wir eigentlich immer, wenn wir versuchen, über die ganz großen menschlichen Emotionen zu sprechen.
Absolut. Wir scheitern da ja quasi ständig dran.
Richtig. Wir schreiben tausendseitige Romane, wir komponieren stundenlange Sinfonien, wir füllen komplette Bibliotheken mit psychologischen Abhandlungen, nur um auch nur einen kleinen Bruchteil dessen einzufangen, was es bedeutet, in einer Beziehung zu sein.
Jemanden zu lieben und ja, am Ende meistens eben auch verletzt zu werden?
Exakt. Aber heute, und das ist das Spannende, heute beweisen wir dir, dass man für eine tiefschürfende Erkenntnisreise absolut keine hunderte Seiten langen Studien braucht.
Gott sei Dank. Nein.
Nee, wirklich nicht. Wir haben heute nämlich nur eine einzige, winzige Quelle auf dem Tisch. Es ist ein kurzes, vierzeiliges Gedicht aus der Versschmiede von dem Autor Horst Winkler.
Vier Zeilen? Das sind was, gut 20 Wörter?
Ungefähr 20 Wörter, ja. Das ist kürzer als der verdammte Einkaufszettel, den ich heute Morgen geschrieben habe.
Haha, definitiv.
Und trotzdem werden wir diesen extrem kompakten Text jetzt dezieren, um herauszufinden, wie der Autor das komplette, chaotische Spektrum menschlicher Beziehungen auf diesem winzigen Raum einfängt.
Ich bin sehr gespannt.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wie schafft es ein Text, der rein optisch so kurz ist wie eine SMS, eine derart große philosophische Fallhöhe aufzubauen?
Also der Schlüssel liegt hier meiner Meinung nach in der gnadenlosen Präzision.
Okay.
Ja, weil wenn dir als Autor nur gut 20 Wörter zur Verfügung stehen, darf halt kein einziges Satzzeichen, kein einziger Klang ein Zufall sein.
Macht Sinn. Jedes Wort muss sitzen.
Genau. Wir neigen in unserer Kultur ja dazu zu glauben, dass extrem komplexe, tiefe Gefühle auch unweigerlich komplexe, hochtrabende Erklärungen benötigen.
Oh ja. Je dicker das Buch, desto wahrer die Liebe, sozusagen.
Richtig. Aber Winkler macht hier exakt das Gegenteil. Er nutzt die Struktur der Sprache selbst, um uns eine Illusion zu nehmen, die wir alle sehr gerne aufrechterhalten. Nämlich die Illusion, dass wir unsere eigenen Gefühle kognitiv irgendwie unter Kontrolle haben.
Da bin ich jetzt mal gespannt. Wie macht er das konkret?
Schauen wir uns an, wie er diese emotionale Überforderung direkt im ersten Moment inszeniert. Er beginnt mit den Zeilen: Liebe, Leidenschaft und Leiden lassen schwer sich unterscheiden.
Ja, das klingt erstmal sehr klassisch.
Ist es auch, aber was hier wirklich faszinierend ist, ist die phonetische und visuelle Klammer, die er aufbaut. Liebe, Leidenschaft, Leiden.
Ah, die ganzen L-Wörter.
Genau. Die Sprache selbst nimmt hier die psychologische Realität vorweg, noch bevor wir den Satz überhaupt zu Ende gelesen haben.
Das ist ein echt interessanter Ansatz. Du meinst also, die Form diktiert hier schon den Inhalt?
Vollkommen.
Also bevor ich überhaupt darüber nachdenken kann, was diese Worte bedeuten, zwingt mich der Text quasi, sie als eine Art, naja, unzertrennlichen Block zu behandeln.
Exakt das. Versuch mal, diese drei Wörter laut auszusprechen. Liebe, Leidenschaft, Leiden. Bevor dein Verstand einschreiten und differenzieren kann.
Also bevor ich kognitiv protestieren und sagen kann, halt, Moment mal, Liebe ist doch der Himmel auf Erden und Leiden ist die absolute Hölle.
Richtig. Bevor du das tun kannst, zwingt der Text deine Zunge und dein Ohr dazu, diese Konzepte absolut gleich zu behandeln. Sie rollen alle mit dem exakt gleichen, weichen, aber doch sehr bestimmten L-Laut an.
Krass, das ist mir beim ersten Lesen gar nicht so bewusst geworden.
Durch diese sprachliche Gleichschaltung verschmelzen die Begriffe auf einer fast unterbewussten Ebene. Es ist eine lautmalerische Vorwarnung an uns.
So nach dem Motto, versuch gar nicht erst, die zu trennen.
Ganz genau, versuch erst gar nicht, diese drei Zustände logisch wie mit so einem Skalpell voneinander zu trennen. Sie entspringen derselben Wurzel.
Weißt du, das erinnert mich stark an einen gigantischen emotionalen Smoothie.
Ein Smoothie, okay, erklär mal.
Ja, wenn ich mir das bildlich vorstelle, also du wirfst all diese Dinge in einen Mixer. Die süße, reife Erdbeere, das ist die Liebe.
Mhm.
Dann vielleicht einen ordentlichen Schuss scharfen Ingwer für die Leidenschaft. Und am Ende wirfst du noch etwas extrem Bitteres, vielleicht eine völlig unreife Grapefruit mit in den Behälter, das Leiden.
Oh, das wird ein interessanter Geschmack.
Eben. Wenn du jetzt den Knopf drückst und alles auf der höchsten Stufe pürierst, erkennst du im fertigen Glas die einzelnen ursprünglichen Zutaten ja überhaupt nicht mehr.
Ja, stimmt. Es ist eine einzige Masse.
Genau. Es ist nur noch eine intensiv schmeckende Masse. Und wenn du dann einen Schluck nimmst, kannst du schlichtweg nicht mehr sagen, wo genau die Erdbeere aufhört und wo die bittere Grapefruit anfängt.
Das ist ein wirklich sehr treffendes Bild. Und dieser Smoothie-Effekt greift genau das auf, was Winkler meint, wenn er schreibt, sie lassen schwer sich unterscheiden.
Es ist einfach alles eins geworden.
Ja, und was mich daran so fasziniert, ist die Tatsache, dass es sich hier eben nicht um eine rein intellektuelle Unfähigkeit handelt.
Wie meinst du das?
Naja, es ist kein intellektuelles Rätsel, das wir einfach nur noch nicht scharf genug durchdacht haben. Es ist eine zutiefst gefühlte existenzielle Überforderung.
Ah, verstehe.
Wenn du mitten in diesem Zustand steckst, fehlen dir als Mensch schlichtweg die Messinstrumente, um zu quantifizieren, was genau du da gerade fühlst. Das deutsche Wort Leidenschaft trägt das Wort Leiden ja sogar schon ganz physisch in sich.
Stimmt, Leidenschaft. Das ist ja irre, dass uns das im Alltag gar nicht mehr auffällt.
Eben. Der Autor legt den Finger in diese linguistische Wunde und zeigt uns, dass die Sprache schon lange weiß, was wir uns in unseren romantischsten Momenten oft einfach nicht eingestehen wollen.
Da muss ich jetzt aber mal einhaken und das Ganze ein bisschen kritischer betrachten.
Gerne. Hau raus.
Ist diese totale Verschmelzung der Gefühle, also diese angebliche Unfähigkeit, sie sauber zu trennen, nicht vielleicht auch einfach eine extrem romantische Illusion?
Eine Illusion? Inwiefern?
Naja, so eine Geschichte, die wir uns selbst einreden, weil es einfach so herrlich, dramatisch und poetisch klingt, wenn man sagt, oh, meine Liebe und mein Schmerz sind eins.
Ah, ich sehe, worauf du hinaus willst.
Oder behauptet Winkler hier tatsächlich, dass das ein fundamentaler, unabänderlicher Konstruktionsfehler unserer Psyche ist? Ich meine, warum lassen sie sich denn so schwer unterscheiden?
Das ist eine gute Frage.
Weil es wäre doch eigentlich viel sinnvoller für uns, wenn wir sofort eine rote blinkende Warnlampe im Kopf hätten, die ganz klar signalisiert, Achtung, ab hier verlässt du den Bereich der Liebe und betrittst den Bereich des Leidens, bitte sofort umkehren.
Das ist der entscheidende Punkt. Wir wünschen uns diese klare Grenze, diesen sauberen Schnitt.
Ja, total. Das würde so vieles einfacher machen.
Aber Winkler deutet hier eben an, dass diese Grenze in der Realität schlicht nicht existiert. Die Ununterscheidbarkeit ist kein romantischer Mythos, den wir uns zur Selbstinszenierung erzählen.
Sondern
es ist die brutale Architektur der menschlichen Hingabe.
Wow, die brutale Architektur der Hingabe. Das klingt heftig.
Ist es auch. Wenn wir uns auf einen anderen Menschen einlassen, wenn wir die Schutzmauern unserer eigenen Isolation einreißen, dann öffnen wir unweigerlich auch die Tür für den potenziellen Verlust.
Man macht sich halt angreifbar.
Exakt. Die absolute Nähe der Liebe bedingt zwingend die absolute Verletzlichkeit. Du kannst nicht 100% lieben und gleichzeitig 0% Angriffsfläche bieten. Das funktioniert einfach nicht.
Das heißt, dieses Lassen schwer sich unterscheiden ist gar kein Konstruktionsfehler?
Nein, es ist schlicht die Grundvoraussetzung für das Ganze. Ohne das Risiko des Leidens gibt es überhaupt keine Tiefe in der Leidenschaft.
Okay, okay. Wenn wir das jetzt mal als gegebene Realität akzeptieren, also dass wir diese Dinge sprachlich, emotional und existenziell nicht voneinander trennen können, dann stellt sich doch sofort die Frage, wie wir das eigentlich jeden verdammten Tag überleben.
Ja, das ist die logische Folgefrage.
Weil wir können ja nicht ständig hochpoetisch auf irgendeinem sturmumtosten Felsen stehen und in den Wind rufen, wie sehr wir zerrissen sind.
Ha, nein, das wäre auf Dauer sehr anstrengend.
Irgendwie müssen wir ja im Alltag damit klarkommen. Und das bringt uns zu dem Punkt, an dem Winkler das Gedicht komplett auf den Kopf stellt.
Richtig, die dritte Zeile.
Genau. Nach diesem extrem schweren, bedeutungsschwangeren Einstieg schreibt er in der dritten Zeile einfach, meistens sind sie gut gemixt.
Das wirft eine wichtige Frage auf, denn das ist ein absoluter, meisterhafter Stilbruch, den er da hinlegt.
Ein Stilbruch?
Ja, schau mal. Winkler baut zuerst dieses monumentale, antike Gebäude aus drei gewaltigen, pathetischen Begriffen auf: Liebe, Leidenschaft, Leiden.
Stimmt, das klingt wie aus einem alten Epos.
Genau, da sind Worte, die du in einer griechischen Tragödie oder in einem Shakespeare-Drama erwarten würdest. Und dann, mit nur einem einzigen Satz, reißt er dieses Gebäude wieder ein und zieht uns komplett auf den Boden der Tatsachen zurück.
Mit dem Wort gemixt.
Ja, er benutzt plötzlich das umgangssprachliche, fast schon banale englische Lehnwort gemixt. Wir sind von einer Sekunde auf die andere nicht mehr im philosophischen Elfenbeinturm,
sondern wir stehen an der schummrigen Theke einer ganz gewöhnlichen Eckkneipe.
Perfekt zusammengefasst.
Er entzieht dem Ganzen also die Schwere. Er normalisiert dieses absolute Gefühlschaos.
Ganz genau. Er entzaubert den Schmerz auf eine extrem effektive Art und Weise. Durch das Wort gemixt und vor allem durch dieses einschränkende, fast schon schulterzuckende meistens macht er das Leiden zu einem völlig normalen, alltäglichen Bestandteil der menschlichen Existenz.
Es ist also kein epischer Fluch der Götter, für den wir auserwählt wurden?
Nein, es ist der Standardzustand. Meistens ist es eben so. Jeder erlebt das. Er zwingt uns, die Akzeptanz aufzubringen, dass es die reine, ungetrübte, sterile Liebe ohne die direkte Beimischung von Schmerz oder Risiko schlichtweg nicht auf der Speisekarte gibt.
Es ist immer, ausnahmslos, ein Paketdeal.
Sozusagen, ja.
Hier wird es jetzt wirklich interessant. Wenn wir das mal ganz genau beleuchten und dabei in der Sprache des Autors bleiben, also bei meinem Smoothie-Bild von vorhin oder noch besser bei einem alkoholischen Cocktail.
Ja, passend zum Wort gemixt.
Genau. Ist dieser gute Mix, von dem er da spricht, in seinen Augen eigentlich etwas Positives?
Wie meinst du das?
Also meint er das wie einen handwerklich perfekt ausbalancierten Cocktail in einer teuren Bar, bei dem die bittere Säure des Leidens die Süße der Liebe erst so richtig komplex und genießbar macht?
Mhm.
Also ein Drink, den man in vollen Zügen und ganz bewusst genießt? Oder, und das ist meine Befürchtung, ist dieses gut gemixt eigentlich eine extrem zynische, dunkle Warnung?
Eine Warnung? Führ das mal aus.
Naja, denk mal an einen extrem süßen, stark gemixten Longdrink auf einer billigen Party.
Oh ja, die berüchtigten Partydrinks.
Genau die. Du schmeckst den harten Alkohol, also das Gift des Leidens, überhaupt nicht heraus. Der billige Sirup überdeckt einfach alles.
Ja, das Zeug schmeckt wie Limo.
Und du trinkst und trinkst, denkst dir, wow, das geht runter wie Wasser und bemerkst dieses toxische Element erst, wenn es längst viel zu spät ist. Wenn der Raum sich dreht und du komplett die Kontrolle verloren hast.
Das ist eine fantastische Unterscheidung, die du da triffst. Und ich glaube, die Doppeldeutigkeit von gut gemixt ist hier das absolute Zentrum des Gedichts.
Es kann also beides sein.
Ja, es kann als handwerkliches Lob gemeint sein, so nach dem Motto, es ist eine harmonische Mischung, die das Leben erst lebenswert macht.
Okay, das wäre die positive Lesart.
Aber es trägt eben auch stark diese zweite heimtückische Ebene in sich. Es ist so gründlich und unerkennbar vermischt, dass es dich systematisch täuscht.
Ah, also die billige Partymische.
Richtig. Wenn man tiefer in die menschliche Psychologie blickt, beschreibt Winkler hier die trügerische Natur der Leidenschaft. Wir verschließen ja ganz bewusst die Augen vor den toxischen, anstrengenden oder schmerzhaften Elementen einer Beziehung.
Weil der Mix sich genau in dem Moment, in dem wir ihn konsumieren, einfach so unglaublich gut anfühlt.
Exakt. Wir betäuben uns gewissermaßen mit der Euphorie der Leidenschaft, um das Leiden, das physisch im selben Glas schwimmt, nicht schmecken zu müssen.
Wow. Wir betrügen uns also selbst?
Ein Stück weit, ja. Der Autor warnt uns durch diese scheinbare Banalität davor, dass diese trügerische Balance, dieser Rausch eben niemals von Dauer ist. Der Zucker im Drink hält nicht ewig vor.
Und man spürt regelrecht, wie sich diese Warnung aufbaut. Denn jeder noch so gute Cocktail, egal ob in der edlen Bar oder auf der billigen Party, ist irgendwann bis auf den Grund ausgetrunken.
Das Glas leert sich zwangsläufig.
Genau. Der anfängliche Rausch verfliegt, die Realität setzt ein und die trügerische Balance dieses guten Mixes kippt unweigerlich um.
Und dann sind wir beim Bodensatz.
Richtig. Und genau von diesem stillen Moment am Boden des Glases stürzen wir im Gedicht jetzt geradezu ungebremst in das abrupte Ende. In die vierte und letzte Zeile.
Die lautet.
Die lautet schlicht, ergreifend und fast schon brutal, bleibt nur leiden. Auf verflixt.
Das ist ein unfassbarer Absturz, wenn man sich das mal wirklich auf der Zunge zergehen lässt.
Das kannst du laut sagen. Es ist, als würde man plötzlich das Licht anmachen.
Genau. Lass uns mal auf die sprachliche Architektur dieses Endes schauen. Winkler konzentriert sich hier auf die plötzliche, brutale Isolation eines einzigen Wortes, nämlich Leiden.
Das Wort bleibt, impliziert ja auch schon eine ziemliche Endgültigkeit.
Absolut. Der Rausch ist vorbei, die Party ist aus, das Licht geht an, wie du so schön gesagt hast. Und das kleine Wörtchen nur radiert dann alles andere rigoros aus.
Die Liebe ist weg.
Die Leidenschaft ist verflogen. Die große, untrennbare Dreifaltigkeit der Gefühle aus der ersten Zeile, dein gigantischer Smoothie, ist komplett zerbrochen.
Übrig bleibt einzig und allein der bittere Bodensatz.
Ja. Das Leiden steht jetzt völlig nackt, entblößt und allein da. Gnadenlos isoliert von allem, was es vorher irgendwie erträglich, süß oder spannend gemacht hat.
Und dann? Dann kommt dieser Gedankenstrich im Text. Bleibt nur leiden. Bindestrich.
Ja, diese minimale visuelle und zeitliche Pause, bevor dieser Ausruf auferflixt folgt. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verknüpfen, sehen wir hier einen der faszinierendsten psychologischen Schutzmechanismen überhaupt am Werk.
Ein Schutzmechanismus. Warte mal, du meinst die Art und Weise, wie wir reagieren, wenn wir plötzlich mit diesem isolierten Schmerz konfrontiert sind.
Genau.
Aber inwiefern schützt uns denn bitte so ein lapidares, fast schon dämliches, oh, verflixt?
Okay, stell dir vor, das Gedicht würde einfach vor dem Gedankenstrich enden.
Okay.
Liebe, Leidenschaft und Leiden lassen schwer sich unterscheiden. Meistens sind sie gut gemixt. Bleibt nur leiden. Punkt. Aus.
Puh. Ja, das wäre krass.
Es wäre bodenlos traurig, oder? Es wäre eine der nihilistischsten, niederschmetterndsten Aussagen über das menschliche Leben, die man in 20 Worten treffen kann.
Weil es bedeuten würde, dass alles Schöne, alles Strahlende unweigerlich und ausnahmslos in purer Agonie und absoluter Dunkelheit endet.
Exakt. Aber der Autor verhindert, exakt durch diesen fast schon cartoonhaften, flapsigen Ausruf, dass das Gedicht und damit auch unsere Psyche in diese tiefe, dunkle, unausweichliche Tragik abrutscht.
Ah, ich verstehe langsam.
Und verflixt ist eben nicht die Sprache von Romeo und Julia.
Überhaupt nicht.
Es ist eher die Sprache eines Heimwerkers, der sich gerade aus Versehen mit dem Hammer auf den Daumen gehauen hat.
Perfekter Vergleich.
Es ist ein linguistischer Notausgang aus der drohenden Depression. Winkler nutzt diese absolute Banalität der Sprache, um die erdrückende Schwere des Liebeskummers zu relativieren.
Er nimmt dem Schmerz also die Bühne.
Ja, er gibt uns durch diesen völlig unangebrachten Humor ein Stück weit unsere Würde zurück, indem er dem Schmerz seine epische Größe einfach verweigert.
Also was bedeutet das alles für uns in der Praxis? Ich muss die ganze Zeit an ein bestimmtes Bild denken.
Welches Bild?
Es ist, als würde ein hochdekorierter, weltberühmter Philosoph auf einer riesigen, pompösen Theaterbühne stehen.
Okay, ich habe das Bild vor Augen.
Er hält einen tiefsinnigen, emotionalen, stundenlangen Vortrag über das Wesen der Liebe, über Hingabe und Verlust. Alle im Publikum haben Tränen in den Augen, absolute Stille im Saal.
Ein erhabener Moment.
Genau. Und dann, beim großen, dramatischen Abgang von der Bühne, tritt dieser weise Philosoph auf eine verdankte Bananenschale, rudert wild mit den Armen und fällt mit einem lauten Knall voll auf den Hintern.
Haha, oh Gott, ja.
In dieser Millisekunde sind alle hehren, tiefsinnigen Gedanken wie weggeblasen und es bleibt absolut nichts als dieser plumpe Slapstick-Moment.
Das ist eine großartige Metapher für dieses Gedicht.
Und da frage ich mich wirklich, macht dieser humorvolle, fast lächerliche Umgang mit dem Herzschmerz das Leiden für uns als Individuen am Ende eigentlich erträglicher, weil wir irgendwie darüber lachen können?
Oder?
Oder, und das ist echt so mein Verdacht, unterstreicht dieser völlig flache, unzureichende Ausruf, oh, verflixt nicht, gerade erst recht unsere absolute Hilflosigkeit?
Das ist ein sehr tiefer Gedanke.
Weil uns nämlich am Ende, wenn das Herz wirklich in tausend Teile zerbrochen ist, eben gerade nicht die großen poetischen Shakespeare-Worte zur Verfügung stehen. Wir stehen einfach nur stumm und blöd da und uns entfleucht so ein lächerliches Fluchwort.
Ich würde argumentieren, dass gerade in dieser Hilflosigkeit die eigentliche Stärke liegt.
Wie meinst du das? Stärke in der Hilflosigkeit?
Ja, weil wenn der emotionale Schmerz am größten ist, versagt unsere Sprache ohnehin immer. Wir sind als Menschen schlichtweg nicht eloquent, wenn wir wirklich existenziell leiden.
Stimmt, da hält man keine großen Reden.
Eben. Wir stammeln, wir verstummen, wir weinen, wir fluchen leise vor uns hin. Ein gestammeltes Au verflixt in einem leeren Zimmer ist paradoxerweise oft millionenmal authentischer und echter als ein dreiseitiger, perfekt formulierter, weinerlicher Liebesbrief voller Metaphern.
Weil es die reale Sprachlosigkeit einfängt.
Ganz genau. Es fängt die Sprachlosigkeit des echten Schmerzes ein. Gleichzeitig, und da stimme ich deiner Bananenschalen-Metapher voll zu, macht der Humor den Zustand tatsächlich erträglicher.
Weil Humor Distanz schafft.
Richtig. Humor schafft zwingend Distanz, indem Winkler uns als Leser dazu zwingt, diesen komödiantischen Sturz auf die Bananenschale von außen zu betrachten, zeigt er uns eine universelle Wahrheit.
Nämlich, dass wir das überleben.
Ja. Liebeskummer tut verdammt weh, er zerreißt dich, aber er ist eben auch immer ein kleines bisschen lächerlich. Wir überleben ihn, das ist die absolute Botschaft.
Wir sind nicht die Ersten und nicht die Letzten.
Genau, wir sind nicht die ersten Menschen in der Geschichte, die blindlings in diesen scheinbar gut gemixten Cocktail gefallen sind, und wir werden ganz sicher nicht die Letzten sein.
Das tröstet irgendwie.
Der Schmerz verliert seine erdrückende existenzielle Macht über uns, sobald wir es schaffen, wenigstens für den Bruchteil einer Sekunde über unsere eigene Naivität und unseren eigenen Sturz zu schmunzeln.
Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Wir haben jetzt diese winzigen 20 Wörter, diese 4 kurzen Zeilen, einmal komplett auf links gedreht und wirklich bis in den allerletzten Winkel ausgeleuchtet.
Das haben wir, ja. Ein echter Tauchgang.
Absolut. Lass uns diese Reise für dich, der uns gerade zuhört, noch einmal ganz kurz zusammenfassen, bevor wir einen allerletzten Gedanken fassen.
Sehr gerne.
Wir haben heute gesehen, wie dieses mikroskopisch kleine Gedicht uns an die Hand nimmt und durch die gesamte Architektur einer Beziehung führt.
Von oben nach ganz unten.
Genau. Es startet bei dieser hochtrabenden, phonetisch untrennbaren Dreifaltigkeit der Gefühle Liebe, Leidenschaft, Leiden. Es beweist uns schonungslos, dass diese drei Mächte in unserem Kopf und auf unserer Zunge exakt denselben Raum einnehmen.
Dass wir sie nicht filetieren können, egal wie sehr wir es versuchen.
Dann führt es uns aus dieser schweren Philosophie direkt in die Normalität, an die schnöbe Bar des Lebens. Dort erkennen wir, dass wir alle schon einmal in diesem gut gemixten Zustand gefangen waren.
Oh ja.
Einem Zustand, in dem wir das drohende, bittere Leiden für einen süßen, rauschhaften Moment der Leidenschaft nur allzu gerne weggelächelt haben. Wo wir es ignoriert und wirklich sehenden Auges in Kauf genommen haben.
Bis das Glas eben leer ist.
Richtig. Und ganz am Ende landen wir hart auf dem Boden der Tatsachen. Bei einer alltäglichen, fast schon slapstickartigen Erkenntnis über den unvermeidlichen, banalen Liebeskummer. Ein simpler Schmerz, dem die große Poesie verweigert wird. Trivial und doch allumfassend.
Schöner kann man es nicht zusammenfassen.
Aber genau an diesem Punkt, wenn die Analyse eigentlich abgeschlossen scheint und nur noch das Echo dieses auf verflixt im Raum verhallt, möchte ich dir, der uns gerade zuhört, noch einen völlig anderen, abschließenden Gedanken mit auf den Weg geben.
Okay, jetzt bin ich auch gespannt. Was hast du noch im Ärmel?
Etwas, das alles, worüber wir gerade gesprochen haben, noch einmal in ein ganz anderes Licht rückt.
Schieß los.
Wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, dass dieses auf verflixt ein Zeichen unserer Hilflosigkeit ist. Dass es ein linguistischer Notausgang ist, ein Schutzmechanismus, um eben nicht an der Trauer zu zerbrechen.
Richtig, das war unsere Prämisse.
Aber was, wenn wir diesen Ausruf komplett falsch gelesen haben?
Falsch gelesen? Inwiefern?
Was, wenn das Ende der Liebe von Winkler nicht deshalb mit einem so simplen, fast läppischen Ausruf quittiert wird, weil dem Sprecher die Worte fehlen, sondern weil er schlichtweg nichts bereut?
Nichts bereut. Oh. Oh, wow.
Denk mal ernsthaft darüber nach. Wenn du in deinem Leben etwas zutiefst bereust, wenn ein traumatisches Erlebnis dich wirklich fundamental zerstört hat, wenn du wünschst, du hättest eine Tür niemals geöffnet, dann sagst du doch nicht verflixt.
Nein, natürlich nicht.
Du sagst verflixt, wenn dir beim Kuchenbacken das Mehl aus der Hand rutscht. Du sagst verflixt, wenn du den Bus um 5 Sekunden verpasst hast. Es ist ein Fluch des kleinen Ärgernisses, nicht der existenziellen Vernichtung.
Das ist ein verdammt guter Punkt. Es ist fast schon verniedlichend.
Genau. Wenn der komplette Verlust der Liebe also vom Autor ganz bewusst auf dieses lapidäre Level herabgestuft wird, ist dieses Verflixt dann nicht vielleicht nur ein kurzes, obligatorisches Augenzwinkern?
Ein Augenzwinkern?
Ist es nicht heimlich das absolute Eingeständnis, dass dieser Drink, dieser gefährliche, gute Mix aus unbändiger Liebe und Leidenschaft so unbeschreiblich fantastisch geschmeckt hat, dass das Leiden am Ende einfach nur ein absolut fairer Preis dafür war?
Verdammt, das dreht die Perspektive ja nochmal um 180 Grad.
Das würde nämlich bedeuten, dass wir als Menschen nicht aus purer Dummheit immer und immer wieder auf diese Bananenschale treten, sondern dass wir die Schale meilenweit gegen den Wind leuchten sehen, uns aber ganz bewusst und bei vollem Verstand dafür entscheiden, voll darauf auszurutschen.
Weil der Flug vor dem Aufprall es wert ist.
Exakt. Weil dieser winzige Moment der absoluten Schwerelosigkeit, der Rausch, kurz bevor wir hart auf den Boden aufschlagen, es einfach jedes verdammte Mal wert ist.
Das ist ein wahnsinnig starker Gedanke. Es ist das stille, trotzige Eingeständnis, dass man sich beim nächsten Mal, bei der allerneuesten Gelegenheit, ganz genau wieder denselben toxischen, gefährlichen, wundervollen Mix einschenken wird.
Weil ein Leben komplett ohne diesen Cocktail zwar extrem sicher, aber eben auch unendlich fad und bedeutungslos wäre.
Das Leiden ist dann nicht mehr das Ende der Welt.
Nein, es ist lediglich der kleine Kater nach der besten Party deines Lebens. Du wachst auf, der Kopf dröhnt, du murmelst, oh, verflixt, aber tief drin weißt du ganz genau, ich würde es morgen exakt genauso wieder tun.
Gänsehaut. Ehrlich, das ist eine fantastische Interpretation zum Schluss.
Wenn du also auf deine eigenen Erfahrungen zurückblickst, auf all die Male, wo an der Bar deines Lebens am Ende nur noch das isolierte Leiden in deinem Glas übrig blieb, würdest du dir heute, mit allem, was du weißt, wirklich wünschen, dieses Glas niemals berührt zu haben?
Oder stehst du insgeheim, allen Schmerzen zum Trotz, schon wieder in der Schlange?
Genau. Wartest du voller Vorfreude darauf, dass das Leben dir den nächsten, gefährlich guten Mix serviert? Denk mal darüber nach. Wir hören uns beim nächsten Erkenntnistauchgang. Lass es dir bis dahin gut gehen.